Serie Innovationsmotor Kaffee. Auf den Spuren des Kaffees im Kontext von Wissenschaft und Forschung. Phänotypisierung mit Fraunhofer-Technologie und bewusstem Verhalten gegen den Kaffeemangel. Die Folgen des Klimawandels setzen der empfindlichen Kaffeepflanze enorm zu. Falls keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, werden mittelfristig über die Hälfte der Anbauflächen nicht mehr geeignet sein, warnen Fachleute. Katrin Simon vom Botanischen Garten Erlangen, Julie Mildenberger vom Weltladen Erlangen und Joel Clausen vom Fraunhofer IIS erklären, wie Phänotypisierung von Kaffeepflanzen, Experimentierfreude und bewusster Konsum dafür sorgen können, dass Kaffee trotz Klimawandel und Rohstoffverknappung auch morgen noch dem täglichen Genuss dient. Forscherinnen prognostizieren, dass die Klimaerwärmung derart großen Einfluss auf den Kaffeeanbau haben wird, dass der weltweite Kaffeebedarf nicht mehr gedeckt werden kann. Können Sie die Zusammenhänge näher erklären? Katrin Simon: Klimawandel trifft es besser als Klimaerwärmung. Eine Pflanze braucht zum Leben Sonne, Regen, eine gewisse Witterung. Wenn sich das Klima verändert, ist das für die sensible Kaffeepflanze ein Problem. Veränderte Frostereignisse, mehr oder weniger Niederschlag, Starkregen, Dürreperioden führen dazu, dass der Kaffee zu kämpfen hat und der Anbau schwieriger wird. In Brasilien gab es zum Beispiel 2021 tatsächlich Frost, woraufhin ein Großteil der Kaffeeernte erfroren ist. Julie Mildenberger: Die Situation in Brasilien hat dazu geführt, dass der Kaffeepreis dieses Jahr um durchschnittlich 35% enorm gestiegen ist. Laut Schweizer Forschenden werden bis 2050 die Anbauflächen weltweit um über die Hälfte schrumpfen. In Brasilien sind von den hochwertigen Flächen sogar 97% bedroht. Aber warum in die Ferne schweifen? Auch die Landwirtschaftstreibenden hier in der Region haben Sorge wegen der Dürre und den stark wechselnden Niederschlägen. Gutes Stichwort: vor Ort. Ist es vielleicht mit technischer Hilfe denkbar, dass Kaffee künftig auch in unseren Breitengraden im großen Stil angebaut wird? Joel Clausen: Um die gängigen Sorten Arabica oder Robusta hier anzubauen, müsste sich das Klima schon deutlich ändern. Am Entwicklungszentrum Röntgentechnik untersuchen wir, wie Pflanzen auf das Klima reagieren, wenn es zu heiß oder zu trocken ist, zu viel Dünger oder zu wenig Dünger gibt. Meiner Meinung nach ist es daher jetzt vor allem wichtig, Kaffeesorten zu züchten, die geschmacklich gut sind, aber auch mit veränderten klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Julie Mildenberger: Kaffee verträgt keinen Frost und ist damit definitiv kein geeignetes Anbauprodukt für europäische Breitengrade. Ich sehe das ohnehin kritisch, weil Kaffee ein Genussmittel ist und der prioritäre Auftrag der Landwirtschaft in der Ernährung liegt. Jede Fläche, die für Kaffee verwendet wird, fehlt ja im Zweifel für ein Grundnahrungsmittel. Europa hat als Getreideexporteur einfach andere Schwerpunkte als Kaffee. Katrin Simon: Wenn überhaupt, lässt sich Kaffee hier im Gewächshaus züchten. Das ist allerdings mit Blick auf die Energiebilanz und die Heizkosten nicht sinnvoll. Man muss sich klar machen, dass wir nicht unendlich viel Kaffee zur Verfügung haben. Kaffee wird wieder Luxusgut. Und man muss überlegen, was ist es mir wert, weiter Kaffee zu trinken? Gibt es denn Pflanzen, die man dergestalt resistent züchten kann, dass sie den Herausforderungen des Klimawandels trotzen können? Joel Clausen: Um die Pflanzen resistenter gegen Umwelteinflüsse oder Schädlinge zu züchten, müssen sie zunächst genau untersucht werden. Bei der Phänotypisierung testen wir an den Kaffeepflanzen systematisch, was Züchtende manuell machen. Oberirdisch arbeiten wir mit optischen Methoden, unterirdisch mit Röntgentechnik und sehen so, wie sich das Wachstum der Pflanze entwickelt und wie sie auf Umwelteinflüsse reagiert. Mittels Sensorik objektivieren, vereinfachen und beschleunigen wir die Testung, die bei mehreren Hektar Feld enorm aufwendig wäre. Julie Mildenberger: Gut wäre es auch, den Kaffeeanbau dem Klimawandel anzupassen. Die Kaffeebauern und Bäuerinnen reagieren bereits. In Peru sind die Anbaugebiete von 12.000 auf 14.000 Meter Höhe verschoben worden, um die Effekte des Klimawandels auszugleichen. Man stellt sich den Kaffeeanbau so romantisch vor, dabei geht's hier ums nackte Überleben. Daher mein Plädoyer, diese Menschen durch fair gehandelten Kaffee zu unterstützen. Weil man auf kleineren Anbauflächen feiner austarieren und mehr probieren kann, entwickeln sich schnell neue Anbaumethoden. Die kleinbäuerlichen Strukturen sind natürlich nicht die wirtschaftlichsten, dafür tragen sie so viel Positives zum Landschaftsbild und unserer Gesellschaft bei. Katrin Simon. Apropos Gesellschaft. Es ist wichtig zu wissen, dass Robusta anders schmeckt als Arabica. Dafür ist sie deutlich stabiler, widerstandsfähiger und damit leichter anzubauen. Eine regional angebaute Tomate aus dem Bioladen schmeckt ja auch anders als eine importierte Cocktailtomate aus dem Discounter. Wir können dem Klimawandel nur trotzen, wenn ein Umdenken erfolgt. Je mehr Arten kultiviert werden und als Open-Source-Saatgut zur Verfügung stehen, desto besser kann man mit den Züchtungen gegensteuern. Die Bandbreite der Arten ist der Gewinn, der die Existenz des Kaffees künftig sichern wird, weil wir dann breit aufgestellt sind gegen mehr Niederschlag, Dürre und Schädlinge. Und als verantwortungsvolle Consumer Citizens können wir alle Maßstäbe setzen, indem wir uns an bestimmten Siegeln orientieren und bewusst einkaufen. Wir haben die Verantwortung, mutig zu experimentieren und auch Robusta eine Chance zu geben. Welche anderen Möglichkeiten bieten sich an, um dem drohenden Kaffeemangel zu begegnen? Juli Mildenberger. Klimaschutz gibt es nicht ohne faire Preise. Es geht darum, dass man sich vor allem an biologischen Anbau orientiert, der ganz anders eingreifen kann, um die Pflanzen auf diese veränderten Klimabedingungen einzustellen. Und Biolandwirtschaft kostet nun mal Geld. Die Kleinbauern können sich mit dem, was wir bereit sind, für unseren Kaffee zu bezahlen, nicht finanzieren. Selbst wenn die Kaffeepreise gestiegen sind, sind sie immer noch um ein Vielfaches zu niedrig, um abzubilden, wie viel Arbeit damit verbunden ist und was diese biologischen Strukturen eigentlich bräuchten. Joel Clausen. Momentan wird ja viel an Kaffee-Ersatzstoffen geforscht. Lupinienkaffee, Pilzkaffee oder koffeinhaltigen Kakao. Ich glaube, dass die Zucht resilienter Pflanzen ein guter Ansatz ist. Und auf der anderen Seite darauf zu achten, den Klimawandel etwas zu bremsen. Vielleicht kann man als Einzelner wenig tun, aber in der Gesamtmasse kann die Menschheit viel tun, um den Kaffee und die Anbaugebiete zu retten. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ein Aphorismus sagt, Kaffeepausen sind Tankstellen für Geist und Gemüt. Weise Worte oder Nonsens? Juli Mildenberger. Ich brauche nicht unbedingt Kaffee, aber die Pause brauche ich. Sie ist Tankstelle für Geist und Gemüt. Ob ich einen Kaffee trinke, einen guten Tee oder ein Eis esse, ist mir egal. Es ist einfach wichtig, die eigenen Routinen ab und an zu überdenken und zu ändern. Früher war die Raucherpause ein gängiges Ritual. Sie war immer ein Argument, rauszugehen und sich auszutauschen. Heute raucht fast niemand mehr. Ich bin sicher, dass es nach dem Kaffee einen neuen Pausenmacher geben wird. Katrin Simon. Das geht mir ganz genauso. Die Pause ist der springende Punkt. Ich trinke eine Tasse Kaffee am Tag, sonst nur Kräutertee. Natürlich war das ein drastischer Schritt, aber für mich ist diese Lösung gangbar und ich bin gespannt, was der nächste Schritt auf dem Weg ist. Jedenfalls schätze ich seither Kaffee viel mehr und zelebriere ihn auch anders. Insofern mein Plädoyer für die Pause, ob mit oder ohne Kaffee. Joel Clausen. Unser Treffpunkt ist eine kleine Kaffeeküche, wo man sich mit den Kolleginnen und Kollegen austauscht und auch mal kurz darüber sprechen kann, wenn einen gerade etwas ärgert. Und bei der Kaffeepause geht es schon um den Kaffee, aber es ist sicher auch viel Zeremonie dabei. Ein Tee oder ein anderes Getränk wären auch okay. Aber bei Kaffee sind sich doch viele einig. Insofern, weise Worte, den Kaffee und die Kaffeepausen zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wie der Einsatz von Mayoti bei der Kaffeeherstellung nützlich sein kann. Interview mit Technologieexperte René Dünkler und Geschäftsführer Rainer Sulzer von Espressone. Mayoti ist eine drahtlose Übertragungstechnologie, die sehr vielfältig anwendbar ist. Im Rahmen der Kaffeeserie geben René Dünkler vom Fraunhofer IS und Rainer Sulzer von der Kaffeerösterei Espressone Einblick, wie sich Mayotte entlang der verschiedenen Herstellungsschritte von Kaffee einsetzen ließe, um eine hohe Qualität sichern zu können. Was ist Mayotte und was kann die Technologie? Mayotte ist eine drahtlose Übertragungstechnologie, etwas genauer eine Low-Power Wide Area Network-Technologie. Das bedeutet, dass Mayotte unter Verwendung sehr geringer Energie Sensorinformationen über eine große Fläche hinweg drahtlos abfragen und übertragen kann. Das Besondere an Mayotte ist, dass die Technologie sehr viele Sensoren abfragen kann, ohne gestört zu werden, erklärt René Dünkler, Marketing-Experte für Mayotte. Besonders ist aber auch, dass sehr unterschiedliche Sensoren eingesetzt und abgefragt werden können, zum Beispiel Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Bewegung und noch weitere. Mit diesen Eigenschaften sind die Anwendungsfelder von Mayotte enorm vielfältig. Schon heute kommt Mayotte in der Industrie, in der Landwirtschaft oder auch im Smart-City-Bereich zum Einsatz. Von daher bietet die Übertragungstechnologie auch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die Kaffeeherstellung. Mayotte hilft, die Qualitätsanforderungen an Kaffee zu sichern. Entlang der Stationen bei der Kaffeeherstellung gibt es eine Reihe von Umweltfaktoren, die die Qualität des Kaffees bestimmen. Insbesondere beim Transport aus weit entfernten Ländern ist es aber häufig schwierig nachzuverfolgen, welchen Einflüssen die Bohnen auf ihrem Weg ausgesetzt waren. Wir können die Qualität im Anbau relativ gut nachvollziehen, aber wenn es darum geht, welchen Bedingungen der Kaffee während des Transports ausgesetzt war, wird es schon schwieriger, denn häufig lässt sich rückwirkend kaum feststellen, ob der Kaffee bei 40 Grad und Sonne oder Kälte und Nässe in den Containern transportiert wurde. Das aber, Temperatur und Feuchtigkeit, sind entscheidende Einflussfaktoren für die Qualität des Kaffees, verdeutlicht Rainer Sulzer, Geschäftsführer der Kaffeerösterei Espressone. Um dieses Problem zu lösen, wäre ein Einsatz von Mayotte denkbar, sagt Dünkler. So könnten Sensoren entweder in der Nähe, an den Säcken mit den Kaffeebohnen oder auch in den Lagerhäusern angebracht werden, die permanent Temperatur bzw. Feuchtigkeit überwachen und diese Daten dann für die Auswertung übermitteln. Die aufgezeichneten Daten könnten Rückschlüsse auf die Bedingungen während des Transports oder der Lagerung geben und damit aussagekräftige Informationen über die Qualität der Bohnen bereitstellen. Mayotte ist zwar an sich für eine stationäre Anwendung in einem festen Areal konzipiert, mittels einer Zwischenspeicherung der Sensordaten ließe sich die mobile Aufzeichnung unterwegs aber prinzipiell realisieren. Darüber hinaus ist der Einsatz von Mayotte auch in weiteren Bereichen des Herstellungsprozesses, zum Beispiel der Überwachung von Röstmaschinen, möglich. Mayotte interessant für Luxusgüter? Mit Blick auf die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Mayotte in der Qualitätssicherung von Kaffee stellt sich natürlich die Frage, warum ist das wichtig? Ist eine technologische Lösung wie Mayotte in diesem Anwendungsfeld überhaupt sinnvoll? Klar ist, dass es sich bei Kaffee nicht nur einfach um ein Lebensmittel handelt, sondern um ein Konsumgut, bei dem ähnlich wie bei Wein sehr hohe Anforderungen an den Geschmack bestehen. Insbesondere im qualitativ und preislich höheren Segment. Rainer Sulzer von Espressone erklärt, die Kunden stellen hohe Erwartungen an die geschmackliche Qualität des Kaffees. Um die Kundenerwartungen hinsichtlich der Qualitätsversprechen einhalten zu können, ist eine genaue Qualitätskontrolle essentiell. Mayotte birgt vor allem im Transport Potenzial, die Qualitätskontrolle zu optimieren. Schlussendlich ist die kontinuierliche Überwachung der Umwelteinflüsse nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch der Ökologie. Denkbar wäre der Einsatz von Mayotte zum Beispiel auch im Anbau von Kaffee. Die Technologie könnte helfen, für den Anbau wichtige Umweltfaktoren wie Bodenfeuchte genauer zu kontrollieren. Durch die Überwachung der Qualitätsparameter vom Anbau bis hin zur Röstung können Ressourcen gespart werden und Ernteausfälle sowie Aussonderungen von mangelhaften Chargen reduziert werden, was schlussendlich auch ein Gewinn für die Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung bedeutet. Und darauf erstmal einen Kaffee. Die Experten. René Dünkler, Marketing-Experte für Mayoti aus dem Forschungsbereich Lokalisierung und Vernetzung. Früher habe ich eigentlich kaum Kaffee getrunken. Durch die Umstellung des Arbeitsalltags auf Homeoffice habe ich mir, wie wahrscheinlich die halbe Welt, eine neue Kaffeemaschine zugelegt. Genauer gesagt einen Kaffee-Vollautomaten. Seitdem ist mein Kaffeekonsum total nach oben gegangen. Häufig trinke ich frühs erstmal einen doppelten Espresso, dann steige ich um auf Americano und nachmittags trinke ich dann nochmal Cappuccino oder Latte Macchiato. Rainer Sulzer, Geschäftsführer der Kaffeerösterei Espressone in Cadolzburg. Ich weiß nicht, sind 12 Espresso am Tag viel? Wenn ja, dann kann man wohl schon sagen, dass mein Kaffeekonsum recht hoch ist. Am liebsten trinke ich Kaffee in Gesellschaft, zum Beispiel mit meiner Frau oder meinen Mitarbeitenden. Beim Kaffeetrinken ergeben sich immer wunderbare Gespräche und es lassen sich da einfach viele Probleme lösen, was es jedes Mal zu einer sehr friedvollen Erfahrung macht. KI-basierte Gasanalyse entschlüsselt Kaffeearomen. Expertinnen und Experten erklären im Interview, wie Kaffeeduft messbar ist. Apfel, Lemongrass, schwarzer Pfeffer oder auch Popcorn – das sind nur ein paar der Aromen, mit denen ein Kaffee beschrieben werden kann. Die Arbeitsgruppe Digital Sensory Perception am Fraunhofer IES beschäftigt sich mit der Frage, auf welche Weise Produkte wie Kaffee technisch anhand von Gasen und Gerüchen zu unterscheiden sind. Im Interview mit Expertinnen und Experten vom Fraunhofer IES und von der Rösterei Caffeesurium in Fürth erfahren Sie mehr über die Welt der Kaffeearomen und was deren Entschlüsselung mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Jeder Kaffee hat sein eigenes Geschmacksprofil, das sich aus dem Geschmack wie Süße, Säure oder Bitterkeit und aus den nasal wahrgenommenen Gerüchen wie zum Beispiel Beeren, Nuss oder sogar Gemüsearomen ergibt. Das Spektrum ist enorm facettenreich. Die Kaffeesorte nimmt einen entscheidenden Einfluss auf das Aromaprofil, aber auch Faktoren wie die Art der Aufbereitung, der Transport und der Röstprozess wirken sich auf das Geschmackserlebnis aus. Lucia und Bernie Taschler aus der Kaffeerösterei Caffeesurium in Fürth erklären. Aus einem schokoladigen, nussigen Kaffee können wir in der Röstung zum Beispiel keine Erdbeere mehr herausholen, aber das wollen wir auch gar nicht. Wichtiger ist es uns vielmehr, dass wir die Eigenschaften, die der Kaffee von sich aus mitbringt, bei der Röstung herauskitzeln und ausbalancieren. Klar ist, angesichts des breiten Aromaspektrums, den vielfältigen Einflussmöglichkeiten und dem feinen Zusammenspiel der Wahrnehmungsorgane, wie komplex die Welt der Kaffeearomen ist. Hinzu kommt eine fast banale Schwierigkeit, nämlich die internationale Kommunikation über die Aromen. Nehmen wir zum Beispiel an, wir wollen einen fruchtigen Kaffee und wünschen uns eine johannisbeerige Note. Das Anbauland, mit dem wir kommunizieren, hat aber vielleicht ein anderes Verständnis davon, wie eine Johannisbeere schmeckt oder im schlimmsten Fall gibt es diese Frucht dort gar nicht einmal. Umgekehrt kennen wir die Obstsorten, die Sie für die Beschreibung nutzen, vielleicht nicht. Eine technische Analyse könnte mehr Klarheit und Standardisierung in den internationalen Handel bringen. Eine so präzise Analyse von Kaffeearomen gibt es derzeit noch nicht. Aber der Arbeitsgruppe Digital Sensory Perception am Fraunhofer IES ist es immerhin schon gelungen, einen Kaffeeklassifikator zu entwickeln, der Kaffees bestimmter Sorten und Hersteller aufgrund des Gasprofils unterscheiden kann. Robusta oder Arabica? Der Kaffeeklassifikator weiß es. Der Kaffeeklassifikator nutzt die KI-basierte Gasanalyse. Dazu braucht es einen Gassensor. In diesem Fall kommt zu Testzwecken ein Metalloxidsensor zum Einsatz, der eine Option neben verschiedenen Sensorarten ist. Theresa Scholz, Senior Scientist der Arbeitsgruppe Digital Sensory Perception, erläutert: Als erstes müssen wir Daten der Gase von verschiedenen Kaffeesorten aufnehmen und dann sagen wir dem Algorithmus, das ist genau diese Marke, diese Sorte und so weiter. Damit diese Zuordnung in Zukunft auch automatisch mit möglichst geringer Fehlerwahrscheinlichkeit gelingt, reichen nicht nur ein paar Fälle, sondern es sind große Mengen von Daten erforderlich. Dieser Aspekt macht auch klar, warum es sich schwierig gestalten würde, eine genaue Gasanalyse für jede einzelne Aromafacette zu entwickeln. Während schon für die 4 ausgewählten Hersteller und Sorten große Datenmengen notwendig sind, kann man sich leicht vorstellen, welche Unmengen an Daten notwendig wären, um eine zuverlässige Analyse sämtlicher Aromen anzubieten. Gruppenleiter Sebastian Hettenkofer. Die Frage ist immer, kann die Gassensorik für den gewünschten Anwendungsbereich Ergebnisse in ausreichender Qualität liefern und rentiert sich die Anwendung der Gasanalyse preislich gegenüber herkömmlichen Verfahren? Von der Kaffeequalitätskontrolle bis hin zu Rauchmeldern. Anwendungsfelder der Gassensorik. Ein realistisches Anwendungsfeld der KI-basierten Gasanalyse liegt in der Qualitätskontrolle, zum Beispiel um festzustellen, ob eine Lieferung tatsächlich die Kaffeesorte enthält, die bestellt wurde. Darüber hinaus gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten außerhalb des Kaffee-Universums. Im Projekt Pinot kommt die Gasanalyse zum Einsatz, um Winzer und Kellermeister bei der Qualitätssicherung von Geruch, Geschmack und Textur von Weinen zu unterstützen. Auch zur Anwendung in speziellen Rauchmeldern wäre diese Technologie denkbar. Das zeigt, die Einsatzmöglichkeiten der KI-basierten Gasanalyse sind so vielfältig wie die Welt der Kaffeearomen selbst. Die Expertinnen und Experten äußern sich zu ihrem Kaffeegenuss. Sebastian Hettenkofer, Gruppenleiter der Gruppe Digital Sensory Perception. Am liebsten trinke ich eine Mischung aus Arabica und Robusta aus einer Rösterei hier in Erlangen und Nürnberg. Sehr schokoladig und wenig Säure. Das ist für mich sehr wichtig. Aber ich trinke keine Mengen. Einen großen Cappuccino und damit bin ich für den ganzen Tag glücklich. Theresa Scholz, Senior Scientist in der Gruppe Digital Sensory Perception. Ich bin erst seit einem Jahr wieder in Deutschland und habe vorher in Portugal gelebt. Dort gibt es an jeder Straßenecke ein kleines Café, wo man für 60 Cent einen leckeren Espresso kriegt. Das fehlt mir hier sehr. Aktuell importiere ich deshalb portugiesischen Kaffee, um das ein bisschen nachzuahmen. Aber mit meiner kleinen Bialetti auf dem Elektroherd schmeckt das noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Lucia und Bernie Taschler, Inhaberin und Inhaber von Café und Rösterei Cafesurium in Fürth. Insgesamt sind unsere Kaffeegewohnheiten sehr verschieden. Bernie trinkt eigentlich überall Kaffee, während ich ein bisschen wählerischer bin und Kaffee meide, wenn mir der Geruch nicht gefällt. Auch bei den Fragen Espresso, ja oder nein und Kaffee mit Milch oder ohne sind unsere Präferenzen verschieden. Der gemeinsame Nenner ist bei uns beiden der klassische Filterkaffee. Mit 2 Kindern zu Hause braucht es morgens dann auch einfach eine schöne Tasse für den Start in den Tag. Klar ist, angesichts des breiten Aromaspektrums, der vielfältigen Einflussmöglichkeiten und des feinen Zusammenspiels der Wahrnehmungsorgane, wie komplex die Welt der Kaffeearomen ist. Ihr Kaffee schmeckt nicht? Vielleicht liegt's am Channeling. Die Homogenität und Dauer des Durchflusses im Siebträger ist das Entscheidende, betont Michael Salamon vom Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IES. Das Wasser muss möglichst gleichmäßig durch das Kaffeepulver fließen und darf keine Kanäle bilden. Er erklärt, wie 4D-Röntgentechnik helfen kann, Kaffee aus Kaffeepulver optimal zu extrahieren. Wässriger, saurer Espresso – ein Albtraum für jeden Kaffeeliebhaber. Dafür verantwortlich ist oftmals das sogenannte Phänomen des Channelings, der Kanalbildung. Da sich das Wasser bei der Extraktion immer den Weg des geringsten Widerstands sucht, entstehen im mit Kaffeepulver gefüllten Siebträger der Espressomaschine schnell Kanäle. Sie verhindern, dass das gesamte Kaffeemehl gleichmäßig durchflossen und die Bestandteile des Kaffees optimal herausgelöst werden. Darunter leiden Geschmack und Crema des Espressos. Vermeiden kann man das Problem durch den richtigen Mahlgrad, Anpressdruck und eine gleichmäßige Verteilung des Pulvers. Dies gilt für Siebträgermaschinen und Kaffeekapseln gleichermaßen. Kein Wunder also, dass Hersteller großes Interesse daran haben, dass das Wasser ohne Kanalbildung durch die Maschine fließt. Hier kommen Gruppenleiter Michael Salamon und sein Team ins Spiel. Mithilfe von 4D-Computertomographie-Scans haben sie verschiedene Maschinen beim Prozess der Extraktion beobachtet und gemessen. Sie wollen der Frage auf die Spur kommen, wie lässt sich Kaffee aus Kaffeepulver optimal extrahieren? Kaffee hinter den Kulissen. Der Einblick in den Extraktionsprozess ist sehr wertvoll für die Optimierung der Extraktion. Für neue Kaffeezubereitungsarten bietet das eine gute Möglichkeit, um die Simulation am Computer zu unterstützen, betont der Gruppenleiter. Zur Messung werden die Maschinen in ein horizontal rotierendes CT-System gestellt und von allen Seiten geröntgt. Mit einer zeitlichen Abtastung von bis zu 3 Tomographien pro Sekunde lässt sich später der Durchfluss des Wassers genauestens beobachten und anhand dessen der optimale Mahlgrad und Anpressdruck des Kaffeepulvers ermitteln. Mithilfe der Technologie lassen sich Prozesse beobachten, die bislang nur auf Basis von mathematischen Modellen und Simulationsrechnungen angenommen wurden. Der Einblick in den realen Vorgang ermöglicht es, diese Simulationsergebnisse zu validieren und weitere Einflussfaktoren auf die Extraktionsqualität des Kaffees zu finden. Vor allem Kapselhersteller zeigen großes Interesse an der stetigen Verbesserung ihres Produkts. Mittels der 4D-CT ist es nämlich ebenso möglich, den Extraktionsprozess in der Kapsel zu analysieren und dabei die Wasserverteilung im zeitlichen Verlauf darzustellen. So lassen sich mögliche Leckagen in der Brühgruppe erkennen, welche dazu führen, dass überschüssiges Wasser den Espresso verdünnt. Hier können die CT-Scans helfen, die Kapselform zu optimieren, so Michael Salomon. Das Fraunhofer IS leistet auf diesem Gebiet Pionierarbeit. Wir sind meines Wissens die Einzigen, die das in diesem Maßstab machen. Ein Paper zu den Ergebnissen steht bereits kurz vor der Veröffentlichung. Kaffeeliebhaber auf der ganzen Welt können gespannt sein. Gespräche und Forschung an der Kaffeemaschine. 31. Mai 2023. Der Institutsleiter über Kreativität in der Forschung und die positiven Effekte von gutem Kaffee. In erster Linie macht die Entwicklung zukunftsweisender Technologien das Fraunhofer IS zum renommierten Forschungsinstitut. Warum eine angenehme Arbeitsatmosphäre und aufgeschlossene Vorgesetzte mindestens genauso wichtig sind wie eine fachliche Expertise und was all das mit Kaffee zu tun hat, erklärt Institutsleiter Professor Albert Heuberger. Das Fraunhofer IIS ist nicht unbedingt bekannt für die Erforschung von Kaffee. Warum also hatten Sie die Idee zu einem Film über Kaffee und Technologien? Albert Heuberger: Die Idee kam ganz spontan zustande. Uns fiel auf, dass wir am Beispiel von Kaffee eine ganze Reihe von Fraunhofer-Technologien anschaulich zeigen könnten. Wir denken am Fraunhofer IIS auch immer über mögliche Anwendungen für unsere Technologien nach und sind in der Diskussion darauf gekommen, dass einige davon in direktem Zusammenhang mit Herstellung und Genuss von Kaffee stehen. Dreidimensionales Röntgen, KI-Systeme oder Nachrichtentechnik haben direkt mit Kaffee zu tun. Diese ganz konkreten, coolen Anwendungen zeigen wir im Film. Mit der Botschaft, dass Technologie auch immer einen Bezug zu unserem direkten Umfeld hat, möchten wir besonders junge Menschen ansprechen. Welche Technologien könnten Sie sich am Institut im Zusammenhang mit Kaffee noch vorstellen? Albert Heuberger: Der Film entstand als Masterarbeit, auch weil unser Masterand sehr kaffeeaffin ist und es spannend fand, sein Hobby für die Abschlussarbeit zu nutzen. Wenn jemand mit einer guten Idee kommt, greifen wir das gerne auf. Und ich bin überzeugt, dass es am Institut noch einiges gibt, was sich in Form eines weiteren Films gut darstellen ließe. Vielleicht gehen wir mal in Richtung röstrelevanter Technologien. Das könnte ich mir gut vorstellen. Der Film vermittelt nicht nur, dass Sie persönlich großen Wert auf guten Kaffee legen. Mir ist besonders die Szene im Gedächtnis, in der Sie ganz locker mit Mitarbeitenden reden und Kaffee trinken. Welche Rolle spielt Kaffee am Fraunhofer IS ganz konkret? Albert Heuberger: Bei den Gesprächen an der Kaffeemaschine können besonders kreative Gedanken entstehen. Von daher glaube ich, dass die Kaffeekultur im Forschungsumfeld eine ganz besondere Symbolik hat. Dieses offene Gespräch, die zufällige Begegnung, das Anregende, das man mit Kaffee verbindet. In dieser offenen Atmosphäre kommen immer wieder gute, neue, überraschende Ergebnisse heraus. Offene Flächen zur Begegnung spielen da auch eine große Rolle. Deswegen haben wir Coworking Spaces eingerichtet. Und weil die Kaffeebar-Atmosphäre zusätzlich anregend und hilfreich ist, steht dort eine Espressomaschine, die einen ziemlich guten Kaffee macht. Da gehen die Mitarbeitenden gerne hin und tauschen sich aus. Innovationsmotor Kaffee lautet der Titel des Films. Ist Kaffee für Sie ganz persönlich denn auch ein Motor? Albert Heuberger. Das Kaffeetrinken gilt ja generell als Motor für Innovation und Kreativität. Wenn Menschen lange und hart arbeiten, trinken sie gerne Kaffee, um wach zu bleiben. Und weil auch ich gerne Kaffee und guten Espresso trinke, empfinde ich es als Glücksfall, dass es in unserer Forschung Anwendungsfelder rund um Dinge gibt, die ich gerne mache. Ich trinke auch gerne guten Tee. Und da komme ich sofort auf ein weiteres Projekt am Institut, bei dem es um die Optimierung von Teemischungen mit KI geht. Vielleicht kommt da ja auch noch ein weiterer Film.